Es ist schön, dass du heute da hockst, dass du dich entschieden hast, hierher zu kommen. Wenn es nicht so wäre, dass du dich entschieden hast, ist es einfach schön, dass du da hockst. Der Morgen, ob wir es wie wahr haben oder nicht, bietet eigentlich, birgt das Potenzial, wegweisend zu sein für uns. Aus verschiedenen Gründen kann das ein Morgen werden, der sehr wertvoll ist für dein Leben. Ich glaube, häufig sind wir uns das gar nicht bewusst, wenn wir einfach in Gottesdienst gehen, so einen normalen. Ich will jetzt nicht sagen, wir machen es heute besonders gut, die da etwas zu tun haben und hinten schrübeln und so. Aber du kannst dich, wenn du willst, ganz bewusst dem Wort von Gott aussetzen, heute Morgen. Und es ist nicht so, dass Knuschels Wort irgendwie besonders mächtig sind, aber ja, betracht dessen, dass ich als Werkzeug, als Botschafter von unserem Gott davor stehe. Sonst will ich es gar nicht. Sieht es ganz anders aus. Das, was zu euch kommt, das hat das Potenzial, euer Leben zu verändern, weil Gott zu euch redet. Weil Gott das Wort mächtig ist und kann Felsen verschlagen. Weil Gott das Wort mächtig ist und kann heilen. Was Menschen manchmal gar nicht sehen, was das Problem ist. Gottes Wort kann heilen und trösten. Gottes Wort kann dem durchbrechen. Du darfst dich bewusst dem aussetzen, wenn du es willst. Du hast auch die Chance, heute Morgen nachher ganz bewusst für jemandem zu beten. Jemandem ein Licht sein, jemandem Salz sein, da von den Brüdern und Schwestern, die da sind. Freiwillig. Aber das ist Potenzial, dass du für jemanden anders ganz wesentlich kannst ins Leben reden oder beten oder zuhören. Vielleicht fühlst du dich nicht gerade als Licht heute Morgen. Das gibt es ja manchmal. Dass wir eher schwach sind, verwirrt, nicht mehr so mögen oder vielleicht auch enttäuscht. Auch dann ist Potenzial heute Morgen. Du kannst nachher bei den Leuten vom Ministry Seelsorge suchen gehen. Es braucht auch ein bisschen Mut, die Überwindung, die Aktivierungsenergie herzustehen und zu sagen, dass du gerne Gebet willst für dein Leben. Oder ein offenes Ohr oder einfach ein Segen. Da ist theoretisch sehr viel Kraft drin, weil wir die Sache gemeinsam vor Gott bringen. Aber praktisch müssen wir es machen. Wir müssen das Geschenk annehmen. Wir müssen die Möglichkeit nutzen. Du darfst es heute Morgen. Wir haben auch die Gelegenheit, wenn wir das wollen, das ist in uns drinnen passiert, die Entscheidung, gemeinsam, so wie es Ruth vorhin gesagt hat, einfach Gott anzubeten. Weil er würdig ist, angebetet zu werden. Und das hat eine enorme Kraft. Da kommen wir heute noch ein bisschen dazu. Es gibt auch Menschen, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, die gehen normalerweise oder eigentlich fast gängig Gottesdienst, aber eigentlich wissen sie gar nicht so genau, warum. Einfach, weil es halt so ist. Sie hören eine Predigt, das ist nett, sie singen ein paar Lieder, die tun gut, sie gefallen, andere haben sie das Gefühl, es sollte etwas anders sein. Vielleicht nehmen sie noch einen Kaffee, schnurren ein bisschen, gehen dann wieder hin für eine Woche. Das kann man, das darf man. Das ist unsere Entscheidung, aber es liegt so viel mehr drin, in diesen Morgen, wo wir zusammenkommen. Wenn wir unsere Ausrichtung gemeinsam zu Gott haben, ist enorme Kraft drin. Und ich habe das Gefühl, irgendwie, es ist noch Potenzial gegen für uns. Ich freue mich darauf, dass wir einen Weg gehen mit all denen, die das wollen, ist freiwillig, uns gemeinsam vor Gott herzustellen, mit dem, wie wir sind, vor ihn zu kommen und die Kraft, die Liebe, die Macht, die er uns vermitteln will, die er unser Leben reinkommt, auch in Anspruch zu nehmen. Ich würde gerne in diesem Sinne noch mit uns zusammen beten zum Anfang. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch die Heilige Geist bei uns bist, dass du nicht speziell eingeladen werden musst oder ein Ritual brauchst, sondern du bist einfach da. Und es ist so gut zu wissen, und ich wünsche mir, dass wir das nicht vergessen, dass es auch nicht nötig ist, dass wir ein spezielles Level hier erreichen, dass wir dann mit dir dürfen in Kontakt treten, dass wir zu dir dürfen kommen, weil du hast gesehen, du bist nicht für die Gesungen gekommen, Jesus, sondern für die Kranken. Du wünschst dir, dass die Leute errettet werden, dass sie frei dürfen sein von den Fesseln vom Teufel, von allem Negativen, von allem Traurigen, von allem Schlimmen und Unerklärlichen willst du befreien. Du willst heilend in unser Leben einreden. Du willst uns trösten, ermutigen und stützen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Sehnsucht, einen Hunger haben in uns, dass wir nicht anders können, als uns nach dir auszustrecken. Miteinander vor dir zu kommen, mit dem Herz, das sich sehnt nach dir, nach deinen Worten, nach deiner Liebe. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wir reisen jetzt zurück in der Geschichte. Etwa 900 Jahre vor Christus landen wir wieder. Etwa 300 Jahre lang waren die Israeliten schon im Land Israel. Und etwa seit 60 Jahren ungefähr, das ist alles ungefähr, ist Israel gespalten worden in ein Nord- und in ein Südreich. Nordreich Israel, Südreich Juda. Ist das aufgeteilt worden, eben heute, wo wir jetzt sind, vor 60 Jahren. Und wir befinden uns jetzt in Juda. Ah, vielleicht für die, die mitlesen wollen. 2. Chronik, 20, ab dem Vers 1. 2. Chronik, 20, ab dem Vers 1. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern. Das steht in vielen Übersetzungen, ja, da Schlachter steht die Meuniter. Aber das spielt nicht so eine Rolle. Die Meuniter sind vom Bergland Seir gekommen, wo ihr Nähe ist, wenn man bei der Karte schaut. So, was ist das? Südöstlich vom Toten Meer ist so das Bergland Seir im Gebiet der Edomiter. Und dort hat es eben die Meuniter gegeben. Es hat da verschiedene Iter, wir kommen da vielleicht noch drauf. Aber die sind von der gekommen, um Josaphat zu bekämpfen. Das ist manchmal Jehoshaphat, das ist manchmal Josaphat oder Josaphat, das ist echt der König denn von Juda. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach: Eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasseson Tamar, das ist Engedi. Ich habe das mal nachgeschaut. Meistens fräse ich so drüber bei so Zeug, weil ich bin auch nicht so der geografisch Hirsch. Das, was ich jetzt sage, ist nicht, weil ich es einfach weiss, sondern weil ich es schon nachgeschaut. Die Ammoniter, die da dabei waren, es sind jetzt drei Völkergruppen, die da offenbar einen grossen Haufen sind, die angreifen, Juda. Die Ammoniter, die etwa schon 250 Kilometer Fussmarsch hinter sich hatten. Die haben nicht so Schuhe gehabt, das sind noch meiner, die ich heute anhabe, viel besser. Und das ganze Kriegsmaterial, die ganze Verpflegung, alles hat die mitgeschleppt. Das ist schon nur das eigentlich extrem, oder? Aber es geht ja nicht um das in dieser Geschichte. Es sind übrigens auch tausende Höhenmeter schon gemacht, wenn man es zusammenzählt. Über die, weil sie hinten durch sind. Sie haben, wenn sie oben durch, ich tue es mit Doppel und Unger, es geht mir ein bisschen schneller als mit den Himmelsrichtungen. Wenn sie oben im Toten Meer durch wären, dann ist dort die Belagerungswalle, das liest man in der Bibel, wie die sind aufgestellt worden. Das wäre erstens schwieriger gewesen für sie, weil sie wären kontert worden. Und andererseits wäre es weniger Überraschungsangriff gewesen. Also sie haben die lange Strecke, den Umweg gemacht, aus sich mit diesen zu, mit den Moabitern und den Meuniter oder eben den anderen von diesem Gebiet einfach getroffen und sich zusammengetan zu einem riesigen Heer. Wir lesen nicht wie viel, aber es war ein grosser Haufen. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Auch das ist nicht heute gezogen und dann sind wir schnell da. Das waren lange Reisen, die die Leute auf sich genommen haben für das. Und das ist mal ein erster, ganz wichtiger Punkt, was mir heute darum geht. Der Josaphat, normalerweise tut man sofort gegen den Kriegsherr mobilisieren. Man macht sich stark, weil man sieht, es kommt ein grosser Haufen und die meinen es nicht gut mit uns. Er macht es nicht. Er hat sein Angesicht gegen den Herr ausgerichtet und hat alle seine Leute, die er darüber konnte, die er konnte steuern, wo er auch über sein Gesetz war, hat er gesagt, kommt, wir fasten, wir kommen gemeinsam vor Gott. Das ist erstaunlich, dass das gerade der erste Ding ist, der da steht. Das ist seine Reaktion auf die Nachricht, die ihm Angst gemacht hat. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof, das ist vom Tempel, und er sprach: O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Einfach über alle heißt es. In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben vor 300 Jahren? Und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Das ist das Versprechen, das er darauf zurückgeht, das Gott am Abraham gemacht hat. Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus. Also es heisst, Gott wohnt in diesem Haus. Und wir in unserer Not zu dir schreien, so wolltest du hören und helfen. Er bezieht sich da vor allem auf das Gebet von Salomo bei der Tempeleinweihung, wo genau das ist die Abmachung war zwischen den Menschen, den Israeliten und Gott. Und nun siehe die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, eben Meuniter, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sich nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen und uns aus deinem Besitztum vertreiben, das du doch uns doch zum Besitz gegeben hast. Also, wir sehen verschont denn, wir haben ihnen nicht der Bannfrau gestreckt, aus allen niedergemetzelt, sondern sie lassen sie. Und jetzt tun sie das Gute mit Bösem, tun sie uns das vergelten, das kann doch nicht sein, das ist so sein Argument. Unser Gott willst du sie nicht richten. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Moment in der ganzen Geschichte. Ich habe es gesehen, der König der baut nicht sein grosses Heer auf, sondern er steht ganz ehrlich zu seiner Schwäche, zu seinem Unvermögen, und bringt es vor Gott. Das liebt Gott, eine solche Haltung. Der Josaphat sagt: Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist ein ganz zentraler Moment. Das Herz von Josaphat, die Ausrichtung, die Ehrlichkeit gegenüber Gott. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Das war in dieser Zeit noch möglich. Da war vor dem Tempel im Vorhof noch nicht Trennung, dass nur die Männer nicht dürfen sein, dass sie wirklich alle mit den Kindern, alle vor Gott gestanden. Und ich das gehört, was der König hat betet, sie der mit ihm vor dem Herrn gestanden. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs, mitten in der Gemeinde. Der Levit, der Asaf-Leviten, die diverse Psalmen, manchmal steht ja ein Psalm Asafs, das wäre der. Das ist also ein Nachkommen irgendwo von dem Asaf aus den Leviten raus, wo jetzt der Geist aufnehmen ist gekommen. Gott hat durch die Leute geredet und nicht einfach mit einem Brummen aus der Luft. Meistens hat er seine prophetisch begabten Leute gebraucht. Und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Das tue ich mir auch so extrem, wenn man das liest, mit welcher Sicherheit und Bestimmtheit die Propheten auch auftreten. Das tue ich mir auch mutig. Aber ja, der Geist von Gott war auf ihm und er wusste, das, was ich sage, ist Gottes Wort. Ich darf das, ich soll das so weitergeben. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf die Anhöhe Zis herauf, und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Also alle geografische Angaben mit dabei, he? Beim Schlachtplan von Gott. Sehr genau, was er sieht. Und er braucht auch das Wort vom grossen Haufen. Sie sind sehr gut verstanden von ihm. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Was für eine gewaltige Nachricht. Geht her und steht und schaut zu. Es ist meine Sache, das zu regeln. Das riesige Problem, der Riesenhaufen. Sie hatten keine Ahnung, wie. Die konnten nicht nachlesen, 2. Chronik. Sie dürfen vertrauen, was der eine Mann hat gesehen in dieser riesigen Bedrängnis. Stellt euch das vor. Der König, da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Der Führer voran, die Gemeinschaft, alle miteinander, haben sich beugt vor dem Herrn. Das ist Ehrerbietung, wenn man den Kopf gegen den Boden hat. Das heisst, du bist mächtig, wir beugen uns dir, deiner Macht. Und das ist auch Dankbarkeit natürlich für die Nachricht, die sie bekommen. Und die Leviten von den Söhnen der Kahatiter und von den Söhnen der Korahiter machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Der Grosshaufe ist noch bedrohlich nach. Sie haben einfach auf das Versprechen gehört und sie jetzt in der Hoffnung, wir denken Hebräer 11, was der Glaube ist, sie haben sich an dem gehabt, der noch gar nicht war. Und schon angefangen mit lautschallender Stimme von Gott zu loben. Das ist eine Haltung, die wollen wir auch. Wir wollen Gott loben für Sachen, die er wird machen, weil er es uns hat zugesprochen hat, obschon wir es noch gar nicht in den Händen sehen. Wir sehen es noch gar nicht mit unseren lieblichen Augen, aber wir sehen es mit unseren Herzensaugen und können ihn mit lautschallender Stimme schon loben. Für das, was er wird bewegen, weil er es hat versprochen und er wird. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen: Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir. In dem Moment, vom gemeinsamen Gebet, die gegen Juda gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Das ist für mich nicht verständlich, warum. Und ich glaube, das ist eben da, wo jetzt Gottes Taktik drin kommt, sein Wirken drin spielt, dass er ein Durcheinander von machen unter dem Find. Das macht auch nicht richtig Sinn für uns, rein taktisch. Um sie zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, das waren halt nur wenige gewesen, von der sind nicht alle gekommen, die anderen sind aber die ganzen hergekommen. Als sie sie aufgerieben hatten, halfen sie sich selbst einander zur Vertilgung. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam, wo Gott hat gesehen, sie werden sie dann sehen, darauf achten, und sich gegen den Haufen wenden wollte, in Hoffnung, dass Gott so unterstützt. Siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden. Niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge, sowohl Güter als auch Leichname, sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an der Spitze und mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen, Lauten und Trompetenklang zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Der Josaphat hat sich mit all seinen Leuten vor Gott hergestellt, hat sich zu seiner Schwäche bekennt und Gott alleine, der herrliche Gott, hat eingegriffen und hat sie darüber einbescheicht mit sehr vielen Gütern. Ich nehme an, Viecher waren auch dabei, die haben meistens auch Tiere noch bei sich gehabt, ja, müssen essen und für Milch und so. Das haben sie eigentlich alles fast nicht mögen tragen, oder? So viel. Er hat sie nicht nur das Problem gelöst, sondern hat sie noch wunderbar bescheicht. Hat gezeigt, wer er ist, zu was er fähig ist. Er alleine soll geehrt werden, immer alleine gehört er, weil er hat es können, er hat keine Grenzen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1,37. Haben wir das auch in unserem Herz, dass für Gott nichts unmöglich ist? Für den Josaphat war die Gefahr, das grosse Problem, ein grosser Haufen, die Ammoniter, Moabiter und Meuniter. Joyce Meyer, für die, die sie kennen, die hat einmal gesehen, dass auch wir in unserem Leben viel Iter haben. Die Bibel sind ja voll, aber auch wir haben unser Iter im Leben. So wie die Ammoniter und Moabiter und was auch immer. Das sind vielleicht Menschen, wo ich jetzt Lied gewerkt, wo man nicht vergeben kann, weil es irgendwie nicht geht. Das können so Iter sein. Situationen, die uns überfordern im Leben, wo es nicht etwas einfach nicht aufgeht. Es kann Versuchung sein, so ein Iter. Es kann Sünde sein in unserem Leben. Es kann Sucht sein, so Iter. Gott kann deine Iter-Probleme lösen. Er kennt keine Grenzen. Er hat nicht Probleme, wo er keine Lösung dazu weiss. Er wird jetzt nicht jeden, das wollte ich jetzt nicht sagen, wo du problematisch findest, einfach anmetzeln. So geht es nicht. Aber er wird eine Lösung haben für dein Iter-Problem. Für das, was du im Leben, wo du bleibst stehen, für das, wo du in Gefahr bist, wo du Probleme hast, hat er eine Antwort darauf. Der zentrale Punkt in der Geschichte, ich sage das nochmal, war ja der, wo der Josaphat nicht hat aus eigener Kraft reagiert und gemacht und gekämpft. Und mit dem sage ich jetzt natürlich nicht, wir sollen uns nicht mehr bewegen. Aber unsere Herzenshaltung ist die, dass wir uns zu Gott, zu ihm zuwenden, dass wir uns gegen ihn kehren mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen. Dass wir vor ihn kommen und ihm sagen, ich kann es nicht selber. Das ist mir jetzt ein grosser Haufen. Ich bin überfordert. Und ich schaue jetzt auf dich. Es braucht gar nicht viel Wort. Es braucht Herzensausrichtung von uns. Und wenn wir das gemeinsam sogar noch machen können, was ist da für eine Kraft drin? Es gibt da viele andere Beispiele in der Bibel, die von dem reden. Was für eine Kraft im gemeinsamen Gebet ist. Gerade das gemeinsam ist mir in der letzten Zeit aufgegangen. Das habe ich mich manchmal gefragt. Ich habe schon nicht etwas gehabt gemeinsam und so, aber habe nicht so gesehen, warum das Teil so fast darauf das Umreiten, das Gemeinsame und das in der Kirche dazugehören oder was auch immer. Und irgendwie, glaube ich, ist mir ein Schritt mehr aufgegangen in dem, warum das Gemeinsame so wichtig ist. Jetzt hier ein zweiter Witz, aber wir sind nicht alleine. Darum, weil wir nicht alleine sind, ist meine Antwort, ich kann es vielleicht noch ein bisschen erklären, wenn du alleine bist, dann wirst du nicht gerne arbeiten. Das merke ich selber, das merkt ihr selber wahrscheinlich auch. Selber dran sein, selber diszipliniert dran sein, selber sich gerne wieder Gott zuwenden, die Umkehr gerne wieder täglich wieder machen, das, manchmal schaffen wir das nicht. Wir haben die Sicht nicht mehr, wir denken gar nicht dran. Und dann kommt sofort der Find und vernebelt uns alles, dass es das möglichst lang geht und möglichst gar nicht mehr zurück wieder zu Gott. Dass es eine mühsame Strecke wird, von selber probieren, von selber in die Hand nehmen, selber ein Kriegsheer auf die Beine stellen. Wenn wir aber miteinander sind, dann sind wir nicht alle gleichzeitig in dieser Talsohle und mögen gerade nicht mehr, oder in die Sicht gerade nicht mehr, oder sind enttäuscht worden. Sondern dann sind dir die anderen da, die mir dann sagen, hey, schau auf Gott, er wird es machen, die hoffnungsvolle Worte aussprechen über mein Leben. Die sagen, es geht, die vielleicht unterstützen, die vielleicht beten. Wie Ministry Seelsorge, nicht vergessen. Wo wir einander heben können, wo wir einander stützen können, miteinander auf dem Weg sein. Das ist ein wichtiger Moment in diesem Gemeinsamen, glaube ich. Wo viel mehr Kraft hat, als man manchmal steigt. Gemeinsam sich daran erinnern, dass wir Ausrichtung auf Gott brauchen. Wenn Jöcko mir an einem gewöhnlichen Freitag schreibt, aus nichts raus, ein WhatsApp, hu, das heisst Hallo, ich übersetze jetzt noch. Gib Gas heute für den Herr, weil es ist ein Tag, den der Herr hat gemacht, Freude dran. Hu heisst Tschüss. Wir haben vorher nichts kommuniziert und so. Das ist so etwas, was ich meine. So ein Aneinander darauf herweisen, das hat für mich macht das eine Veränderung im Leben. Das motiviert mich wirklich, Gas zu geben. Weil ich denke, ja stimmt, den Tag gibt es nur einmal, den Freitag. Warum nicht schauen, wo ich etwas für den Herr machen kann? Und für den Herr machen ist nicht unbedingt auf die Harassli Staats Bern und etwas Frommes bäcken, sondern es heisst, von Herzen die unterstützen, die vielleicht drunter kommen. Ein gutes Wort für jemanden einlegen. Jemandem zuhören. Irgendjemandem vergeben. Oder irgendwo eine Drecksbüte machen, die niemand will. Dann sind wir leicht, dann sind wir Salz in dieser Welt. Und da können wir einander motivieren dazu. Wir können einander ansticheln dazu. Das braucht dann vielleicht verschiedene Formen, je nach Leuten. Aber das ist die Gemeinschaft, die hilft. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich über das nachdenke, aber schon mehr, auch beim Lesen über so Sachen, über das Gemeinsame vor Gott kommen, über das Ausrichten auf Gott grundsätzlich, dass es hinderlich ist, wenn Sachen uns von Gott vorziehen. Es ist jetzt, wenn ich so aufziehe, ist es wie logisch. Etwas, was uns von Gott vorzieht, in irgendeiner Form, das stört die Anbetung, das stört unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit Gott. Das ist leider so. Oder leider, es ist einfach so. Es hat verschiedene Aspekte, ich sage nur wenig jetzt, aber eine Frage ist zum Beispiel, was wir dann bezwecken mit unserem Beten. Was bezwecken wir mit dem vor Gott kommen? Welchen Haufen wollen wir vielleicht fortbringen? Jakobus 4, 3-4. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ehebrecher. Ich glaube, das ist bezogen auf unsere Ehe mit Gott. Wenn wir Götzendienst haben in unserem Leben, wenn wir Sachen haben, die uns wichtiger sind als er, dann gehen wir fremd aus der Beziehung raus zu Gott. Wir wenden uns von ihm ab. Wir kehren ihm den Rücken zu und sagen ihm mit dem indirekt, dass wir mit dem nichts zu tun haben. Dass er zweitrangig ist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und man das nicht verleiden. Zu Recht. Sachen, die falsch ausgerichtet sind in unserem Herz, in unserer Motivation, das muss man nicht von außen sehen. Das stört unsere Beziehung zu Gott. Jesus sieht in Matthäus 18, 19 bis 20, kann man es auch noch gut merken, 18, 19, 20. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Eine Riesenverheißung. Wenn wir eins werden im Gebet, wenn wir eins werden mit unseren Wünschen vor Gott, mit der Ausrichtung, die ihm entspricht, die nicht egozentrisch ist, dann werden wir das bekommen. Wir können schon lautschallend loben, dass wir es werden bekommen. Jesus redet gerade vor dem über Sünde in unserer Mitte. Und ich glaube, das ist mir erst jetzt aufgefallen, so beim Studieren auf diese Predigt. Ich glaube, das ist gar nicht ein Zufall, dass das so hier so im Zusammenhang steht. Sünde in unserer Mitte sollen wir proaktiv forttun. Wenn wir es sehen, bei unseren Geschwistern, dass etwas nicht stimmt, dürfen wir ihnen in Liebe helfen, daraus rauszukommen, darauf aufmerksam machen. Es ist dann streng geschrieben, da, wie man soll, in verschiedenen Schritten bis behandeln, so wie ein Heid. Auf das wollte ich nicht eingehen, finde ich auch ein schwieriges Thema. Aber es ist sicher so, dass wir Sünde proaktiv, aktiv sollen angehen in unserer Mitte. Wir sollen das nicht tolerieren, dass Sachen da sind, wo wir wissen, es zieht uns fort von Gott. In unserem Leben an erster Stelle, aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber uns anderen einfach. Wir wollen Sünde nicht tolerieren in unserer Mitte. Das ist hinderlich für Gebet und Lobpreis. Auch unvergebene Schuld zum Beispiel stört unseren Draht zum himmlischen Vater. Vergib, wie der Vater im Himmel vergibt. In Markus 11, 24, 25 steht, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden. Das ist wieder das, was ich vorhin schon gesehen habe. Das ist schon näher, als hätte man es. Aber es ist noch gar nicht da. Das Voranschauen im Vertrauen, in der Hoffnung. Was immer es auch sei. Und er steht, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Man spürt es da auch. Auch wenn es nicht so direkt steht. Aber es ist etwas, was uns trennt, was uns die Beziehung zu Gott kaputt macht, wenn wir etwas nicht vergeben. Wenn wir Sachen nicht loslassen, so wie der Vater im Himmel für uns auch loslassen will. Dir auch vergeben, vergib du auch. Du hast viel freier, viel saubererer Weg, zu ihm zu kommen. Es ist nicht Zeug, das verklebt in der Beziehung zu ihm. Ich will zum Schluss so wie einen Aufruf machen. Das ist bei vielen Sachen, kann ich fast sagen, wie im Namen von Jesus sage ich euch das. Das ist so wie Call to Action. Ich bitte euch, aktiv zu werden aus dem heraus, was ihr gehört. Ihr entscheidet natürlich selber, bei was und wie genau. Aber überlegt euch das, ob es dran ist, einen Schritt zu machen. Nicht nur mal hören, vielleicht sogar gut finden, das wäre schon mal gut, sondern auch noch umsetzen. Vielleicht heute. Vielleicht ist der erste Schritt in einem Gespräch mit Ministry Seelsorge, mit jemandem, der betet für dich. Gang das an, wo du weißt, es ist dran in deinem Leben. Räum den Dreck aus deinem Leben fort. Er stört die Verbindung zu Gott. Räum die Sünde aus deinem Leben fort. Sie stört deine Beziehung zu Gott. Lob Gott von Herzen mit uns anderen. Ihm gehört allen Lobpreis. Er hat es verdient. Nur weil er ist, wer er ist, geloben zu werden. Stange du persönlich mit uns anderen gemeinsam dazu, dass nicht alles, dass wir nicht alles im Griff haben, auch als Gemeinde. Dass wir Fragen haben, dass wir Aufgaben haben, Projekte haben, wo wir nicht einfach wissen, wie es geht. Stehen mit uns anderen zusammen vor Gott, aktiv. Und bekenne, dass du das nicht im Griff hast und wir es nicht im Griff haben. Dass unsere Augen auf ihn und seine Hilfe warten. Gang zwischendurch ins Haus vom Lob. Begib dich bewusst in die Gegenwart von Gott. Das ist ein Instrument. Das ist nicht ein Heiligtum, das ist ein Instrument, das wir haben, für uns daran zu gewinnen, dass wir einen bewussten Schritt machen, auch physisch vor Gott zu kommen und ihn zusammen anzubeten. Gemeinschaft. Gemeinschaft vor Gott. Komm nicht einfach in Gottesdienst, weil man es macht. Komm in Gottesdienst, weil du gemeinsam mit uns anderen vor Gott stehen oder hocken und viel von ihm erwarten für dein Leben. Amen.